Hallöchen, ihr befindet euch vielleicht schon so langsam in Vorweihnachtsstimmung, vielleicht aber auch nicht, je nachdem, wann ihr im Jahr diese Anmoderation anhört. Jedenfalls hinter den Kulissen von Okay Cool ist eine Menge passiert. Und zwar habe ich, Dom Schott, endlich den obskuren Klassiker Vampire The Masquerade Bloodlines von 2004 nachgeholt und detailliert in Überlänge besprochen mit Geraldine Hohmann aus dem Okay Cool Podcast Team. Und diese Folge ist nun ganz frisch für alle Supporterinnen und Supporter bei Steady erschienen und diesen Anlass möchte ich nutzen, das Vorgeplänkel hier frei für alle als kleine Kostprobe unserer Arbeit an euch rauszugeben. In diesem Vorgeplänkel machen wir uns warm für die Erfahrung, die uns Vampire the Masquerade Bloodlines bereithält. Ich erzähle Geraldine, die dieses Spiel sehr gut kennt, von meiner Erwartungshaltung und danach stürzte ich mich los in die Nachholaktion. Wenn ihr also dieses Vorgeplänkel anhört und euch denkt, Mensch, richtig toll, dann lade ich euch herzlich ein, in der Folgenbeschreibung den Steady-Link zu klicken. Dann könnt ihr ein Abo abschließen für einen 5er Monat, seid ihr dabei. Genießt viele etliche weitere tolle Podcasts, unter anderem auch die Hauptbesprechung von Vampire The Masquerade Bloodlines. Warum ist der Titel dieses Spiels zu lang? Ich drehe durch und wünsche euch nun ganz viel Spaß mit diesem Versucherle aus dem Steady-Programm von Okay Cool. Liebe Menschen da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Nachholaktion hier in der Welt von Okay Cool. Es ist mal wieder passiert, ein neues Spiel ist erschienen, was ich zum Anlass nehme, ein altes Spiel nachzuholen. Und zwar geht's um Vampire The Masquerade Bloodlines. Der zweite Teil ist jetzt frisch rausgekommen, scheint eine kleine Katastrophe geworden zu sein. Und das nehme ich zum Anlass zu sagen, alles klar. Zeitreise zurück, 21 Jahre ins Jahr 2004, als Vampire The Masquerade Bloodlines rauskam, verkaufsmäßig ganz schöne Katastrophe ebenfalls war, aber mittlerweile zum Kultklassiker avanciert ist und das reicht mir, um zu sagen, ich möchte das Ding nachholen. Alles weitere dazu kommt gleich. Vorher aber möchte ich die Person vorstellen, die mit mir durch, jetzt muss ich auf meinem Papier gucken, weil das habe ich schon nachgelesen, wo dieses Spiel spielt, in den Straßen von Las Vegas mit mir wandeln wird. Es ist Geraldine, die Vampirin Hohmann.
Hi, Santa Monica.
Oh, es ist nicht Las Vegas?
Nein.
Okay, alles klar. Ja, das ist der Beweis. Ich habe es noch nicht gespielt.
Wann immer wir so eine Nachholfolge machen, wird gelacht und geweint und ich brauche am Ende auch Urlaub. Aber ich freue mich. Hi.
Es ist, wie komme ich denn auf Las Vegas? Aber das ist ganz egal, beziehungsweise eigentlich sogar super gut, weil das illustriert meinen Wissensstand zu diesem Spiel. Dazu kommen wir gleich. Wir sind hier im Vorgeplänkel nochmal für alle zur Orientierung da draußen, die vielleicht neu in diesem Universum von Okay Cool angekommen sind. Herzlich willkommen erstmal. Setzen Sie sich oder stellen Sie, es ist genug Platz für beides. Hier läuft's immer so ab. Es gibt für jede Nachholaktion bei Okay Cool nach immer ein Vorgeplänkel. Da setze ich mich mit meinen Gästen hin und tausche mich zum einen über meine Erwartungshaltung an dieses Spiel aus, bevor ich es überhaupt gespielt habe und frage zum anderen meine Gäste über ihre, dann in den meisten Fällen besondere Beziehung zu dem jeweiligen Spiel aus. Nach diesem Vorgeplänkel verabschiede ich mich in die Untiefen meiner Festplatte, spiele das jeweilige Spiel durch und nach und alles und dann komme ich wieder hierher zur Hauptfolge, zur großen Besprechung meiner Abenteurer und in diesem Fall wirst du ein weiteres Mal auf mich warten, nachdem du mir bereits die Beichte in der Vergangenheit abgenommen hast zu Anno 1800 und Oblivion. Die fallen mir sofort ein.
Und
ich glaube,
und
Undertale, um Gottes Willen, das habe ich verdrängt wegen der schlimmen Dinge, die ich getan habe.
Undertale war eine besondere Erfahrung. Ich merke schon, ich glaube, das könnte wieder rankommen an unsere Undertale-Erfahrung, wenn du direkt schon so selbstbewusst einsteigst mit, Moment, Las Vegas.
Ja, nicht nur das. Ich habe mich benannt nach einer berühmten Schauspielerin in unserem Aufnahmeprogramm. Dazu werde ich noch kommen. Das war ein Gag am Anfang für dich, aber ist auch ein inhaltlicher Punkt der Besprechung. Und sogar noch eine Sache vorher, bevor wir richtig reinsteigen und dieses Spiel mal ein bisschen näher vorstellen, um das es gehen soll in dieser Staffel, möchte ich offenlegen, auch für immer dokumentieren jetzt in der Zeitgeschichte. Ich habe mich für diese Aufnahme verkleidet. Du kannst es nicht sehen. Wir nehmen Audio only auf, aber ich habe mir über Nacht ein Gerstenkorn im rechten Auge wachsen lassen und sehe richtig gruselig aus. Wie gesagt, es ist jetzt eigentlich eine Charaktereigenschaft von mir, bis dieses Gerstenkorn wieder verheilt ist, aber bis dahin sehe ich richtig gruselig aus.
Wow, dieses Commitment ist auch einfach, was wir alle an dir lieben, Dom, aber trotzdem gute Besserung.
Soll ich dir ein Bild schicken? Ich habe das Handy
ja,
schon
klar.
In der Hand, ehrlich gesagt.
Ich mag gruselige Bilder. Ich habe mein Handy hier, ich bin bereit.
Okay, ich schicke dir jetzt in Echtzeit, nicht vorbereitet, das Gerstenkornbild und ich möchte fast schon wieder, jetzt darf ich es nicht der falschen Person schicken, sonst wäre es hoch unangenehm und habe direkt schon wieder das Bedürfnis nachzulegen. Es ist gerade ein bisschen schüchtern, es ist kleiner als gedacht, aber nichtsdestotrotz vorhanden. Pass auf, ich schick's dir.
Ja, es wäre schlimm, wenn ich ganz unbeeindruckt von deinem Gerstenkorn wäre.
Siehst du das? Es ist jetzt ein unflattery Foto, aber damit musst du jetzt leben. Siehst du das? Den Lappen da, was früher ein Augenlid war, ist jetzt malträtiert.
Ja, es sieht unangenehm aus. Was wäre denn die unangenehmste Person gewesen, der du das versehentlich hättest schicken können?
Meine Steuerberaterin. Naja, also, herzlich willkommen. Hier sind wir gelandet.
Hi.
Es geht um Vampire The Masquerade Bloodlines, ein Spiel aus dem Jahr 2004. Ich habe natürlich unter anderem noch mal nachgeguckt, wann es genau erschienen ist, nämlich am 19. November in Europa für den PC und ist, und jetzt beschreibe ich mal das, was ich mir mit einem halben Auge, wegen CC Gerstenkorn, mir jetzt schon durchgelesen habe, ohne mich zu viel zu spoilern. Und zwar scheint es ein Action-Rollenspiel zu sein, das, wie ich jetzt gelernt habe, nicht in Los Angeles, sondern in Santa Monica, der Gegenwart mehr oder weniger spielt. Und diese Stadt, diesen Ort haben unterschiedlichste Vampir-Clans offenbar unter sich aufgeteilt. Und wir sind mittendrin und müssen jetzt im Laufe dieses Action-Rollenspiels irgendwie durch diese Konflikte der Parteien durchnavigieren und schauen, wo und wie wir selbst in diese Welt passen. Das ist quasi der Packungstext, den ich kenne. Gibt's da jetzt schon was, wo du ausrufen würdest, um Gottes Willen, du hast was Wesentliches für die Leute da draußen vergessen?
Zweierlei. Jetzt hast du Los Angeles gesagt. Das ist durchaus richtig. Las Vegas war falsch.
Dann auf Las Vegas. Okay, alles klar.
Also ja, die eine Sache, die auf jeden Fall zu erwähnen ist, ist, dass es natürlich auf dem Pen-and-Paper-Regelwerk basiert, dem ganz fantastischen Vampire the Masquerade. Deswegen hat es ja diesen bisschen sperrigen Namen, Vampire the Masquerade Bloodlines. Bloodlines bezeichnet dieses spezielle Rollenspiel. Und eigentlich ist es, gut, das ist ein bisschen anderes Thema für einen anderen Tag, aber deswegen eine Schande, dass sie Bloodlines 2 auch Bloodlines genannt haben. Sie hätten es nicht tun müssen, sie haben es aber getan. Ich werde darüber hinwegkommen, vielleicht eines Tages. Darum geht es aber nicht, denn Vampire the Masquerade ist der Name des Pen and Papers und Bloodlines ist der Name des Rollenspiels. Und ja. Ich weiß nicht, wie stehst du eigentlich zu Pen and Paper? Was ist da so dein Background?
Gut, dass du fragst. Ich bin begeisterter Pen and Paper Spieler. Lange musste ich diese Leidenschaft mehr oder weniger für mich behalten. Vor ganz langer Zeit, in den Anfangstagen von Okay Cool, und die Folge möchte ich allen Menschen und dir eingeschlossen ans Herz legen, weil sie wundervoll war, habe ich eine Nachholaktion zu Pen and Paper, zu dem Thema gemacht, weil ich immer die Leidenschaft hatte, aber nie jemand, der das mit mir gespielt hat. Hm. Und dann habe ich damals in den Podcast einen Spielleiter eingeladen, der nur für mich ein One-Shot-Abenteuer geschrieben hat, das wir dann im Podcast gemeinsam gespielt haben. Mit Soundkulisse und allem. Da war ich an Bord eines Sci-Fi-Raumschiffs und musste entkommen und Aliens waren an Bord. Es war so cool. Und da lebte ich noch in Berlin und mittlerweile bin ich nach Hamburg gezogen, schon vor einigen Jahren. Und hier bin ich wirklich im Goldzentrum des Pen and Papers gelandet, denn mein Freundeskreis hier hat gleich zwei Pen and Paper-Gruppen auf mich geschmissen und da bin ich jetzt ein Teil davon. Ich spiele in all diesen Gruppen immer die Äquivalente zu den liebevollen Barbaren, die eher zuschlagen als zuhören. Und das ist eine ganz große Leidenschaft. Und ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei dir gibt es doch auch eine durchaus vorhandene Begeisterung zu diesem Genre, also zu dem Pen-and-Paper-Genre.
Ja, unbedingt. Also ich habe auch ganz klassisch mit D&D angefangen, habe aber jetzt auch meine Leidenschaft für DSA vor ein paar Jahren entdeckt.
Oh ja.
Und was ich halt immer besonders mag, sind so ein bisschen, ja, so ein bisschen nischigere Systeme, die vielleicht auch mehr so auf mal One-Shots oder Two-Shots ausgelegt sind, dass man mal so ein, zwei Abende spielt. Ich habe zum Beispiel Candela Obscura, habe ich sehr, sehr gern gespielt. Generell, ich mag halt auch gruselige Themen. Ich finde, gruselige Themen sind im Pen and Paper hervorragend angelegt. Es gibt ja auch viele Cthulhu und generell Lovecraftian Pen and Papers. Das ist halt perfekt einfach für dieses Genre.
Ja.
Und ja, mein Gott, was ich schon alles gespielt habe. Und natürlich The Masquerade. Und das ist halt wirklich wichtig zu erwähnen, finde ich, bei Bloodlines, weil man diese Wurzeln aus dem Pen and Paper sehr, sehr deutlich spürt. Und wenn man Fan davon ist, dann ist das was, was man, glaube ich, sehr zu schätzen weiß.
Hab da Krisenaugen bekommen, weil das wusste ich vorher nicht. Ich habe in der Vorbereitung auf dieses Vorgeplänkel das dann auch herausgefunden und entdeckt. Es basiert, du hast es schon völlig richtig gesagt, auf einer Pen and Paper Lizenz des Verlags White Wolf. wurde von Marc Reinhagen konzipiert, klingt wie ein Künstlername, aber das scheint der Name zu sein. Und zwar sind wir da im Jahr 1991 und seit 1991 sind eine ganze Reihe von Lizenzprodukten erschienen, rund um eben diese Welt, unter anderem eben auch dieses Action-Rollenspiel, um das es hier heute geht, aber auch zum Beispiel, ich habe mir da ein paar Sachen rausgeschrieben, Vampire The Masquerade Redemption, ein isometrisches Rollenspiel von 2000, Vampire The Masquerade Coteries of New York, eine Visual Novel aus dem Jahr 2019, Vampire Masquerade Night Road, ein Interactive Fiction Game für Mobile Games, für Mobile Plattformen und so weiter und so fort. Bis heute zählte ich 15 Werke, also Visual Novels und hier Mobile Games und normale Spiele, plus außerdem eine Reihe, Geraldine, von viktorianischen Stehkriegen und Bustiers auf Amazon, einem großen Versandhandel, irgendeiner. Und dort bei diesen viktorianischen Stehkriegen wird aus SEO-Gründen in der Produktbeschreibung immer wieder Vampire The Masquerade Bloodlines genannt. Und das fand ich hochfaszinierend. Ich habe mich lange durch die Produktrezension gearbeitet, bin hängen geblieben bei dem Produkt Keeland, Viktoriane, Spitzenkragen, Federumhang, Stola-Kragen, Halloween-Cosplay-Accessoires. Und da haben 98 Menschen Rezensionen hinterlassen und ich möchte an dieser Stelle verewigen für immer, weil es durchaus ein wichtiger Produkthinweis ist von der Nutzerin, tja, Violett 1. Sie schreibt, das Ding steht wirklich wie eine 1 und die Federn sind schön dicht. Allerdings sind meine Arme jetzt zerkratzt, da an den Achseln die Drähte pieksten. Das sollte man vorher ankleben. Das Teil hat den ganzen Karnevalstag überstanden. Klare Kaufempfehlung.
Cool. Ich finde, in der SEO-Beschreibung fehlt eigentlich noch Mädchen, Junge, Kindergeburtstaggeschenk.
Ah, das ist einfach fantastisch. Naja, ist ein Riesenuniversum. Und jetzt kann ich dich mal fragen, Geraldine. Die Frage steht jetzt weit und groß im Raum und jetzt ist der Moment gekommen. Wo warst du am 19. November 2004, als die Mitarbeiter von Udo Lehrmann und Co. dieses Gerätschaftsding in das Spielregal reingeräumt haben? Standst du direkt davor und hast gesagt, jawohl, mein Herr oder meine Dame, dies ist meins? Oder war das doch später?
Das war nicht viel später. Die Geschichte ist nämlich, dass mein lieber Herr Vater sich das damals geholt hat. Der war damals noch selber Fan von PC-Spielen vor allem. Mittlerweile nicht mehr so, aber wir haben immer sehr gern Sachen zusammengespielt. Ich war damals ja auch noch ziemlich jung. Und ich habe einfach sehr gern entweder zugeschaut, wie er Sachen gespielt hat, oder wir haben uns irgendwie zu zweit vor den Bildschirmen gehockt und was gespielt. Und er hat sich das damals geholt, weil er auch ein großer Fan von gruseligen Sachen und Heavy-Metal-Themen und sowas ist. Und ich habe das dann wahrscheinlich bei ihm entdeckt. Ich kann dir nicht mehr den Moment nennen, wo ich das entdeckt habe. Aber ich weiß, dass ich das dann das allererste Mal mit ihm zusammen angefangen habe zu spielen und wir beide komplett begeistert und gefesselt waren. Und seitdem hat mich dieses Spiel nie wieder losgelassen. Ich habe das dann wirklich unzählige Male gespielt. Also irgendwie, das hat mich wirklich mit so kalten Vampirfingern gegriffen und nie wieder losgelassen. Und nicht nur das Spiel selber, sondern das war ja wirklich meine Einstiegsdroge in das Universum The Masquerade, wo ich dann eben auch später das Pen and Paper lieben gelernt habe. Ich habe LARP gespielt, erzähle ich immer wieder gern, im Vampire The Masquerade Universum, auf dem wirklich nerdigsten Level, was man sich vorstellen kann. Und ich habe eine irrsinnige Liebe. Du kannst mich jederzeit nachts wecken und mir Lore-Fragen zu Vampire The Masquerade stellen und ich werde begeistert dir eine Präsentation dazu halten.
Ja, das ist ganz lustig, immer wie man zu diesen Spielen so kommt. Ich kann mich tatsächlich auf meiner Seite erinnern, dieses Spiel damals im Spielregal stehen gesehen zu haben, 2004. Allerdings habe ich nie zugeschlagen, sondern bin damals dran vorbeigelaufen, so muss es gewesen sein, und habe quasi zwei Reihen weiter der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2 gekauft. Mhm. Denn da gab es in diesem Jahr einen Release, auf den ich mich sehr gefreut hatte, ein Strategiespiel, und habe aber diese Spielepackung bis heute im Kopf. Die Spielepackung, die sollte auf dem Kapitelbild auch hier in diesem Moment zu sehen sein, zeigt nämlich, also erstmal ein ganz düsteres Cover, so beherrschend ist vor allem zum einen eine modern aussehende Stadt bei Dunkelheit, Neonlichter, so ein komisches ägyptisches Hieroglyph wird auf den Boden als Schattenwurf geworfen von einer Figur, die weit im Hintergrund steht, aber mir eingebrannt hat sich vor allem die Figur, die im Bild Vordergrund rechts steht, von gesehen sehen von einem Betrachter dieser Packung. Mhm. Es ist nämlich eine junge, blonde Frau, die mit dem Rücken zu uns steht und offenbar so zwei Zöpfe sich gezogen hat. Und sie ist bauchfrei, hat so einen Arschgeweih-Tattoo und einen kurzen Rock an und guckt mit so einer Mischung aus... Mich erinnert der Blick daran, wenn man eine Hausparty organisiert und die Gäste sind ein bisschen zu früh und man denkt sich, eigentlich ärgert mich das, aber jetzt bist du schon da. So, das ist der Blick. Und dieses Bildschirm, das ist kein Quatsch, das hat sich so eingebrannt. Ich habe das über Jahrzehnte im Kopf gehabt, als Erinnerung im Vorbeigehen. Und auch das ist ein Grund, warum ich das so aufregend finde, das jetzt nachholen zu können.
Das ist auch einfach ein starkes Bild, finde ich. Ich habe auch die Originalverpackung noch hier. Ich befingere sie gerade. Ich habe tatsächlich... irgendwann aufgeben müssen, ist von der Original, vom Originaldatenträger zu spielen, weil der irgendwann einfach nicht mehr in modernen Systemen so richtig funktioniert hat. Dazu kommen wir auch gleich noch. Es ist nämlich sehr, sehr wichtig, natürlich Bloodlines mit dem unofficial Patch zu spielen, weil ansonsten unspielbar. Aber ich habe auf jeden Fall die Packung und den Datenträger noch, auch wenn sie nicht mehr wirklich funktionieren. Und das ist, was du da ansprichst, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil einfach diese Atmosphäre von Bloodlines oder generell Vampire the Masquerade so stark ist, dass sie selbst in so einem Coverbild irgendwie schon rüberkommt, finde ich. Und dass man irgendwie direkt schon merkt, was da vielleicht für ein Gefühl rüberkommt, wenn man das Spiel spielt. Und ich finde das sehr akkurat, basierend auf dem Cover. Also ich glaube, das Gefühl, was dir das Cover gibt, ist relativ akkurat für das, was du haben wirst, wenn du spielst. Man muss ja sagen, dass das Universum hauptsächlich den Fokus darauf legt, es gibt ja viele, viele Settings für The Masquerade. Also es ist nicht beschränkt auf Santa Monica, das ist auch nicht beschränkt auf eine bestimmte Zeit. Aber es ist meistens, legt es den Fokus drauf, Vampire in einer mehr oder weniger modernen Welt zu spielen. Mhm. Modern kann eine Range sein, aber meistens geht es darum, in einer modernen Gesellschaft als Vampir zu leben und meistens in irgendeiner Form von Großstadt. Da gibt es aber auch viele, viele Varianten, zum Beispiel auch von einem quasi Brettspiel, was jetzt vor einer Weile erschienen ist, das ist Milan Uprising, Vampire the Masquerade Milan Uprising, das spielt halt in Mailand, finde ich auch stark. Und das ist immer so der Fokus. Also moderne Welt, moderne Großstadt und ein ganz starker Mix aus Horror und düsterem Humor. Also wenn es nicht lustig ist, ist es kein Vampire the Masquerade.
Ich höre schon raus, das Spiel bringt von sich aus und brachte auch von sich aus viel mit, was du eh magst, also Rollenspiel, düster, schwarzhumorig so ein bisschen, aber Vampire selbst nochmal, da muss ich nochmal drauf zurückkommen, ist das eine wie sage ich denn, ein Wesen in der Popkultur, das auch was Besonderes mit dir macht, also mochtest du schon immer Vampire, kam das erst mit diesem Spiel oder hat das damit gar nichts zu tun?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war nie was, was mich jetzt enorm vom Hocker gerissen hat. Also ich war immer schon, also wirklich auch als sehr kleines Kind war ich immer schon fasziniert von einfach gruseligen Themen, Halloween-Themen, Geistern und so weiter. Ich würde aber nicht sagen, dass Vampire da jetzt irgendeinen besonderen Stellenwert unbedingt hatten. Ich habe mich immer interessiert für so die Geschichte von Vampirismus. Also man kennt ja die ganzen Legenden drum, wie die Theorien um Vampirismus und die Legenden um Vampirismus entstanden sind und welche Krankheitsbilder zum Beispiel dahinter gesteckt haben und sowas. Das hat mich auch immer interessiert. Aber ich glaube wirklich, die Faszination für Vampire selbst kam durch Bloodlines. Weil ich mag Bloodlines Vampire auch am allerliebsten. Es gibt ja so viele fantasievolle und teilweise höllisch unkreative Varianten von Vampiren in der Popkultur. Und keine haben mich so gepackt wie die in Masquerade oder Bloodlines speziell.
Ja, für mich gibt's da vor allem ein Popkulturprodukt und jetzt kommen wir zum Namen, den ich mir gegeben habe für diese Aufnahme hier in unserem Aufnahmeprogramm. Und zwar dreht sich dieses Popkulturprodukt um eine Frau namens Kate Beckinsale. Ich weiß, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus. Man kennt die Frau unter anderem aus unsterblichen Filmklassikern wie Shooting Fish von 1997, Der Prinz von Jütland 1994 und natürlich auch Underworld aus dem Jahr 2003, der Auftakt einer, ich glaube, mittlerweile eines Quintetts oder so, 5, 6 Filme gibt's da mittlerweile, Action-Kino, eine Vampirjägerin kämpft gegen Werwölfe und der Kniff ist aber, sowohl Vampire als auch Werwölfe haben sich unter die zeitgenössische Gesellschaft des späten 20. Jahrhunderts reingetarnt. Das heißt, die sind Teil der Gesellschaft, verstecken sich manchmal, versuchen aber auch irgendwie zu leben. leben, während die Welt um sie herum ganz normal weitergeht. Und da ist Kate Beckinsale mit einer Maschinenpistole unterwegs und versucht ein bisschen aufzuräumen. Und das sind fantastische Filme, vor allem die ersten. Ich habe die damals sehr gerne geguckt. Keine Ahnung, wie die gealtert sind, aber damals fand ich es großartig. Und ich muss sagen, das ist auch eine weitere Brücke. Neben dem Cover der Spielepackung zu diesem Spiel für mich. Ich erwarte so eine Art Kate Beckinsale Filmabenteuer hier.
Ich mag, wie du den Namen jetzt wirklich irgendwie fünfmal in verschiedenen Varianten ausgesprochen hast.
Wie spricht man ihn denn aus? Ich habe ihr geschrieben, aber keine Antwort bekommen.
Kate Beckinsale. Kate.
Warum weißt du das?
Nein, das war ein Witz.
Ach so.
Ich wollte sagen, wie Backverkauf. Kate Beckinsale. Nein, ich hätte gesagt Kate Beckinsale.
Beckinsale. Kate. Ja, also Kate, kannst du damit was anfangen? Mit der Brücke, die ich hier gerade schlage?
Ja, durchaus. Ich habe den Film tatsächlich, glaube ich, nicht geguckt. Aber ich meine, ich bin auch durchaus Fan von so ein bisschen oldschooligen Vampirfilmen. Ich habe zum Beispiel auch Van Helsing sehr gemocht.
Oh ja, da spielt sie auch mit übrigens.
Stimmt, ja.
Ja.
Tatsächlich. Und ich bin, wie gesagt, ich mag einfach das Thema, was sich da ja auch wiederfindet. Ne? Das Thema von dem Mix aus unserer, in Anführungszeichen, modernen Gesellschaft, also sowas wie 90er zählt für mich zum Beispiel auch dazu, und halt Vampiren oder generell so monsterartigen Wesen, die versuchen, sich in diese Welt zu integrieren oder die Maskerade zu wahren. Und da sind wir nämlich schon beim wichtigsten Thema. Die Maskerade ist nicht nur Teil des Titels, sondern ist so ein bisschen das Leitbild von Vampire the Masquerade. Also da geht es eben speziell darum, die Maskerade der Vampirexistenz zu wahren in der modernen Gesellschaft.
Die Maskerade, oder anders muss ich sagen, eine Maske viel. Und das ist nochmal die Gelegenheit, um über den Release des Spiels kurz zu sprechen, bevor wir vielleicht nochmal in das Spiel näher reingucken, ohne mir selbst zu viel zu verraten. Mhm. Die Maske viel zum Release des Spiels, nämlich die Maske der Hoffnung, dass alles gut laufen wird. Ich habe nachgelesen, es war offenbar eine mittlere bis große Katastrophe, was da im Jahr 2004 zum Release eben passierte. Mhm. Ich las nach, dass ein gewisser Jeremiah Jones, der als Spieletester des Publishers von diesem Spiel, nämlich Activision, das Projekt eine ganze Weile und vor allem zum Ende dann begleitet hat. Und der sagte in einem Interview nach Release, Jahre nach Release, folgendes Zitat: Im Rückblick war das eine fantastische Lernerfahrung, wie man Videospiele nicht entwickeln sollte. Und das sind Worte, die richtet er damit quasi mehr oder weniger direkt gegen das verantwortliche Entwicklerstudio. Das heißt Troika Games, oder vielmehr hieß Troika Games. Die wurden 1998 gegründet, haben vor diesem Spiel 2001 Arcanum entwickelt und rausgebracht. Das habe ich tatsächlich vor einiger Zeit auch gespielt. Das ist so ein Steampunk-Rollenspiel, isometrische Perspektive, sieht aus wie ein Fantasy-Hubelei, aber hat ein ganz paar spannende, interessante Elemente, die gar nicht so sehr in die Zeit zu passen scheinen. Richtig toll. Dann haben sie noch entwickelt 2003, Achtung, der Tempel des elementaren Bösen. Das ist die wörtliche Übersetzung und auch die offizielle des englischen Titels. Das ist so ein rundenbasiertes Rollenspiel, auch auf einer Pen and Paper, auf dem Pen and Paper System basierend. Und dann kam eben Bloodlines. Und für Bloodlines, habe ich nachgelesen, wollten sie wirklich grafisches High-End produzieren und haben deswegen die damals ganz brandneue Source Engine von Valve sich lizenzieren lassen. Da gab es aber ein großes Problem, denn zu diesem Zeitpunkt war Valve selbst noch dabei, diese Engine weiterzuentwickeln. Es war quasi ein laufendes Projekt, an das jetzt Bloodlines und das Entwicklerteam Troika gebunden war. Und das sorgte im Laufe der Monate, die dann kommen sollten, für große Probleme. Man kann heute noch nachlesen über mangelhaften Valve-Support intern. Das heißt, wenn die Leute von Troika Games gesagt haben, hier Mail an valve@letshavefun.com, hier klappt was nicht, Leute. Wie sieht's aus? Gab's da ewig lang keine Antworten? Die Dokumentation, die zur Verfügung gestellt wurde für die Engine von Valve, war offenbar auch lückenhaft und nicht besonders professionell gestaltet. Es gab immer mal wieder komplett Überarbeitung des Quellcodes der Engine. Also das waren riesengroße Probleme technischer Art. Und dazu kamen noch während der Entwicklung, wie man heute nachlesen kann, vertragliche Hürden, die dem Entwicklerstudio Troika in den Weg gelegt worden sind, wenn man so möchte. Denn es gab offenbar die Absprache, dass Troika Games dieses Bloodlines-Spiel nicht veröffentlichten darf vor Half-Life 2, das gerade zu diesem Zeitpunkt auch in Entwicklung war. Und dort gab es ja eine Verschiebung 2003 wegen eines Datenlecks. Und darunter litt dann auch Bloodlines, weil die Leute von Half-Life 2 gesagt haben, Leute, Ihr erinnert euch an den Vertrag, den wir hier mit Blut unterschrieben haben. Ihr dürft nicht vor uns. Und das war eine weitere Komplikation. Und dazu, und auch das macht den Braten noch viel schlimmer, als er ohnehin schon angebrannt ist, gab es offenbar auch zahlreiche Momente von schlechtem Projektmanagement. Features sogar größerer Dimension wurden mal rein und wieder rausgeworfen. Zum Ende des Projekts, mittlerweile ist das gesichert, gab es Crunch-Phasen, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laut der Berichte, die ich gelesen habe, 80 bis 120 Arbeitsstunden pro Woche in den Büros verbracht haben, da teilweise gar nicht mehr rausgekommen sind, sondern unter den Schreibtischen geschlafen haben. Alles ganz furchtbar. Und dann erschien das Spiel eben 3 Tage hierzulande nach Half-Life 2 mit erheblichen technischen Problemen. Und die konnten auch nicht mehr wirklich durch offizielle Patches gelöst werden, weil das Studio im Februar 2005, also wenige Monate später, bereits geschlossen wurde und niemand mehr dort gearbeitet hat, der diese Patches hätte rausbringen können. Und deswegen, und da kommen wir zu dem, worauf du angespielt hast, ist heute so wichtig, dieses Spiel zu spielen mit den inoffiziellen Fan-Patches, die Unofficial Patches heißen die, die zahlreiche Fixes am Programm vornehmen und, wenn man das möchte, auch noch weiteren Content ins Spiel einweben. Und das führt mir wieder zurück zu dir und euch in den frühen 2000er Jahren, zu dir und deinem Vater. Kannst du dich noch erinnern an diese Eindrücke von diesem technischen Zustand? Du hattest schon gesagt, ihr habt das sehr genossen, dieses Spiel, aber das muss ja eigentlich auch noch in der Zeit gewesen sein, wo das alles eine kleine Katastrophe war.
Sehr wahrscheinlich, ja. Und das Lustige ist, dass ich mich immer versuche, daran zu erinnern und mich nicht erinnern kann an wirklich krasse Probleme. Ich meine, die Sache ist halt auch die, man spricht da nicht unbedingt nur von game-breaking Bugs, weil ich meine wirklich, dass wir die nicht hatten. Das ist aber auch immer ein bisschen ein Glücksspiel. Sondern da wird ja auch gesprochen von, dass das Spiel vor allem im letzten Drittel, letzten Viertel einfach sehr unfertig ist. Das merkt man anhand dessen, wie gehetzt die Story dann erzählt wird und wie dann die Kämpfe ausfallen, die am Ende noch passieren. Und man merkt, dass das Ende nicht ganz fertig entwickelt war. Das war damals auf jeden Fall auch schon so. Und es gibt ja verschiedene Ausführungen von diesen Fan-Patches. Es gibt, sage ich mal, die Minimum-Fan-Patches, die es funktional machen, die auch wirklich regelmäßig noch weiterentwickelt werden. Also die aktuellste Version ist von 2025, dass einfach geschaut wird, dass da alles funktioniert, dass da halt grobe Fehler ausgebügelt werden. Und dann gibt's aber eben auch noch so Erweiterungen, die vergangene Dinge aus dem Source Code rausholen, die eigentlich im Spiel hätten drin sein sollen, aber nicht ganz fertig waren und die wieder ins Spiel einbauen. Also gerade was das Finale und sowas angeht. Und das war auf jeden Fall damals auch so. Also die Sache ist aber auch die, dass ich, auch als ich es dann allein gespielt habe, nicht eigentlich ausreichend Englisch konnte, um das Spiel komplett zu verstehen. Und trotzdem war das Spiel für mich so faszinierend, dass ich da einfach drauf geschissen habe. Also ich will darauf hinaus, dass ich das Spiel wahrscheinlich nicht total gut gespielt habe. Darauf will ich hinaus. Das heißt, ich habe vielleicht gewisse Dinge nicht gemerkt, die nicht funktioniert haben, weil ich sowieso katastrophal gespielt habe. Aber es war so faszinierend, die Welt war so fantastisch, das Voice Acting war so großartig, dass ich wirklich trotzdem einfach mit den Augen am Bildschirm geklebt habe und versucht habe, alles aufzusaugen und zu verstehen, was mir über diese Welt gesagt wurde. Ich meine, wie alt war ich? 2004, 8 wahrscheinlich, 8, 9 Jahre alt. Und ich meine, du kennst das Englischniveau von 8, 9-Jährigen in Deutschland. nicht ausreichend für solche Sachen. Und wie da auch geflucht wird in dem Spiel, habe ich wahrscheinlich auch nicht verstanden. Und trotzdem, worauf will ich hinaus? Es ist ein fantastisches Spiel. Nein, es war auf jeden Fall damals auch unfertig.
Hast du denn irgendwann in der jüngeren oder auch längeren Vergangenheit das dann nochmal gespielt und dann quasi jetzt mit Englischkenntnissen und auch nochmal quasi so spielen, dass man das Spiel auch wirklich in Gänze so erfassen kann? Hast du das mal gemacht? Und wie anders war dieses Spielerlebnis dann für dich?
Noch oft. Also Bloodlines, für alle, die es nicht wissen, ist ja wirklich in der Top 3 meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten.
Oh, krass.
Direkt nach Oblivion quasi. Also, wobei nach, in dem Fall, ich finde, sie sind für mich auf einer Stufe. Aber man muss sich ja immer entscheiden, wenn man gefragt wird. Und mittlerweile ist das halt meine Persönlichkeit geworden, dass Oblivion mein Lieblingsspiel ist. Aber eigentlich ist Bloodlines für mich irgendwo auf der gleichen Stufe. Und ich habe das noch oft gespielt. Ich habe das, wie gesagt, damals viel gespielt. Ich habe es dann ein paar Jahre später auf jeden Fall noch mal gespielt. Ich habe es vor so ein, zwei Jahren nochmal gespielt und jetzt spiele ich es gerade wieder,
ja.
Weil...
Als Gegengewicht?
Ja, ich habe... Oh, ich will noch nicht zu viel drüber reden, weil es wird Raum dafür geben.
Ja.
Aber ich, also, wenn ich eine gute Sache über Bloodlines 2 sagen kann, ist, dass es mir wirklich wieder irrsinnig Lust auf Bloodlines 1 gemacht hat.
Ja, und das übrigens, kann man an der Stelle ja mal sagen, ist gar nicht mehr so leicht zu beschaffen. Du hast jetzt den großen Luxus, zumindest noch als Reminiszenz, du hast schon gesagt, das funktioniert nicht mehr ordentlich, aber den Original-Spielkarton zu besitzen. Ansonsten ist es gar nicht so einfach, an dieses Spiel zu kommen. Ich habe natürlich erstmal die üblichen Kanäle angesteuert. Steam habe ich durchsucht, nix. Ich habe die PlayStation-Store-Seiten durchgesucht, nix. Dieses komische PlayStation-Klassiker-Programm, auch nix. Weiß auch nicht, warum ich da ehrlich gesagt geschaut habe. Keine Ahnung, war halt angeschlossen. Und dann bin ich natürlich zu Good Old Games gegangen, zu GOG, und habe gesucht und tatsächlich dort das Spiel Gott sei Dank gefunden. Mhm. Ich hätte sagen müssen, GOG sei Dank, Witz verpasst, naja. 20 € kostet das immer noch, habe ich mir gekauft und dann habe ich natürlich nachgelesen. Nachdem ich dann nämlich erfahren hatte, wie schlimm der technische Zustand des Spiels war, dachte ich mir, okay, fuck, jetzt habe ich mir die 1.0-Version zum Release von damals runtergeladen. Und ehrlich gesagt, es fühlte sich auch erst so an, kurze Randnotiz, ich musste diesen Installationsvorgang 6-7 Mal neu starten, bis die GOG-Server endlich mir dieses Spiel überlassen haben. Es war wahnsinnig kompliziert. Und dann hat es geklappt. Dann dachte ich mir, alles klar, das klappt ja jetzt schon beim Runterladen nicht. Das wird die pure 1.0-Version sein. So, stimmt aber gar nicht. Du hast es vorhin schon angedeutet. Es sind erstmal jetzt eine ganze Reihe in den letzten Jahren von unofficial Patches erschienen in mehreren Versionen, die unterschiedliche Dinge mit dem Spiel machen. Und nach einer kurzen Recherche stellte ich zu meinem großen Glück und Freude fest, dass diese GOG-Version mittlerweile die, und ich zitiere, Basic Version des Unofficial Patches enthält. Mhm. Das bedeutet, auf dieser GOG-Version sind alle offiziellen Patches drauf, plus der Unofficial Patch, der ausschließlich die Bugs löst, die in dem Spiel noch drin waren. Keine Zusatzinhalte, sondern einfach nur Probleme, soweit es eben ging, behoben. Und das übrigens auch erst seit Mitte diesen Jahres. Das ist eine ganz frische Version quasi, die bei GOG nochmal gelandet ist. Ich bin froh.
Ja, also dieser Unofficial Patch ist im Grunde mittlerweile der Official Patch. Also Name ist bekannt in der Community, der Unofficial Patch. Das ist wirklich ein großartiges Projekt, was da immer noch weitergeführt wird. Und das ist eigentlich anscheinend, also das wusste ich auch nicht, aber anscheinend wirklich jetzt so offiziell mittlerweile, dass GOG es auch schon einfach mit aufgenommen hat. Ich habe tatsächlich, weil ich habe auch gekämpft, es jetzt nochmal zum Laufen zu kriegen. Ich habe auch versucht, es irgendwie runterzuladen. Und das hat dann irgendwie nicht richtig funktioniert, frag mich nicht warum. Ich habe dann gedacht, manchmal kann man das Spiel einfach direkt über den Patch starten, hat es aber auch nicht gemacht, weil ich den dann irgendwie auch nicht mehr installieren konnte, ohne das Spiel installiert zu haben.
Oh Gott.
Und dann wusste ich aber, dass ich auf meinem alten Rechner, den ich auch vor 2 Jahren hatte, dass ich da auf jeden Fall das Spiel installiert habe und den Patch, weil ich es da ja gespielt habe. Und habe ich meinen alten Rechner angeschlossen und siehe da, das hat funktioniert.
Du schleppst auch deine alten Rechner mit dir mit durch dein Leben?
Ich sage alter Rechner, das ist immer noch mein aktueller Rechner eigentlich. Ach so. Ich bin gerade umgezogen und ich arbeite gerade noch übergangsweise an einem anderen Rechner, weil ich meinen eigentlichen Rechner noch nicht angeschlossen habe. Deswegen sage ich alter Rechner, das ist aber mein jetziger Rechner.
Jetzt habe ich mich aus der Deckung gewagt, jetzt muss ich das kurz auflösen. Ich habe das große Problem, dass ich diesen einen Satz mir ganz oft denke, nämlich wenn ich mir einen neuen PC kaufe, was jetzt auch nicht so häufig vorkommt, so alle, keine Ahnung, 6-7 Jahre oder was, dann oder höchstens, dann denke ich mir jedes Mal, wenn ich den alten dann abschraube von der Steckdose, alles klar, die Festplatte hole ich nachher raus. Und das hat zur Folge, dass ich seit 1999 in allen Wohnungen, in denen ich wohne, immer einen Rechner mitnehme und in meiner jetzigen, in diesem Moment in Hamburg befindlichen Vorratskammer stehen, ich glaube, 6 Tower-PCs, bei denen ich mir denke, da baue ich irgendwann die Festplatte aus.
Oh, das fühle ich. Ich schleppe so alte Festplatten auch immer mit, aber ich setze sie dann schon, ich rede so, als hätte ich in der Vergangenheit 5 PCs gehabt.
Erzähl doch.
Nee, gefühlt ist das mein 2. PC jemals. Ich habe notorisch kein Geld.
Kein Wunder, dass du den alten Kram immer nur spielst. Läuft ja sonst nichts.
Ja, ist so. Ich habe einen furchtbaren Rechner, aber der ist halt auch irgendwie, ich vertraue ihm. Es ist halt mein alter Freund. Und ich habe da dann halt meine irgendwie zwei alten Festplatten einfach ungesehen wieder reingeschraubt und habe da so viel Altlasten an Daten irgendwie drauf. Also es ist ein pures Chaos. Mein Hardware-Leben ist ein pures Chaos. Ja. Aber um nochmal kurz zu deiner Frage auch zurückzukommen, ob ich es denn noch öfter mal gespielt habe. Die Sache ist tatsächlich, dass das einen sehr, sehr hohen Wiederspielwert hat, das Spiel. Sehr hoch. Mhm. Weil es ist relativ kurz. Also es gibt Walkthroughs auf YouTube und so weiter, die 12, 13 Stunden lang sind. Würde ich jetzt nicht behaupten, dass man nur so lange braucht, weil man macht ja auch noch Nebenkram, man schaut sich um, man hat eine gute Zeit, sagen wir mal 20 Stunden vielleicht, wenn man großzügig ist. Aber es ist relativ kurz, man kann es in einer Woche durchspielen und es kann sich wirklich drastisch unterscheiden in seinen Abläufen, weil es eben auch so krass Pen and Paper inspiriert ist und weil die allerwichtigste Sache oder sag ich mal die legendärste Sache in Bloodlines, die Clans, tatsächlich sehr stark verändern, wie das Spiel abläuft. Also man sucht ja am Anfang, ich weiß nicht, inwieweit du das schon so bei deiner Recherche
auf dem Schirm hattest. Doch gar nichts. Alles, was du mir jetzt sagst, ist jetzt jungfräulich.
Stark, okay.
Große Verantwortung, die du trägst.
Nee, sehr gut. Es ist auch sehr, sehr gut, wenn du einfach da gar nicht weiter guckst, wenn du vor allem auch keine Charakternamen googelst. Man kann sehr leicht gespoilert werden bei dem Spiel, sondern dich einfach drauf einlässt. Aber was vorher sehr interessant zu wissen ist, ist, dass man sich bei der quasi Charaktererstellung einen Clan aussuchen kann. Die Clans sind in The Masquerade eben Blutlinien von Vampiren, also althergebrachte Blutlinien. Und in welchem Clan du bist, wird dadurch entschieden, welcher Vampir dich verwandelt hat. Also wenn dich ein Vampir aus einem bestimmten Clan verwandelt hat, gehörst du automatisch zu dieser Blutlinie. Und diese Clans haben eben verschiedene Vorteile und verschiedene Nachteile und sind auch sehr, sehr schön greifbar irgendwie in dem, was sie ausmacht, wie sie von der Persönlichkeit in der Regel sind und wie sie vielleicht optisch in der Regel sind. Das kann sich natürlich total unterscheiden, aber es ist so ein bisschen der Grundton von diesem Clan. Und die machen irrsinnig viel Spaß, weil sie irgendwie leicht zu greifen sind, weil sie irgendwie alle einen spaßigen Elevator-Pitch haben. Man kann sie sehr leicht erklären und sehr leicht erfassen und dann aber da sehr tief eintauchen in die Lore von den einzelnen Clans. Und man sucht sich eben am Anfang einen Clan aus. Und es gibt vor allem so zwei, drei Clans. Wenn man die spielt, hat man ein komplett anderes Spielerlebnis. Es gibt einen Clan, der in der Community gerne das New Game Plus genannt wird.
Oh, verrat ihn mal nicht. Okay. Vielleicht besteht eine Chance, dass ich mir den versehentlich auswähle. Das lassen wir mal offen.
Ich bin auch schon die ganze Zeit am Überlegen, ob ich dich davon abhalten soll oder nicht. Weil es ist so, es gibt, ich sag nicht welcher, aber es gibt einen Clan, der, wie gesagt, das ist quasi New Game Plus. Es ist ein ganz, ganz anderes Spiel. Nur wenn du die spielst, kann es halt passieren, dass du dir in den ersten Sekunden riesige Story-Twists spoilerst.
Oh wow, okay. Wir lassen es drauf ankommen. Chance, okay. Eins zu, wie viele Clans gibt's? Eins zu?
Es gibt sieben.
Boah, eins zu sieben, okay. Du sagst da übrigens was mich total überrascht, nämlich, beziehungsweise nicht überrascht, sondern einen Verdacht bestätigst. Und zwar, zuallererst habe ich natürlich nachgeguckt, wie lange geht dieses Spiel laut How Long to Beat. Und da findet man auch Angaben von weit über 30 Stunden. Dann dachte ich mir, okay, das scheint ein umfangreiches Spiel zu sein. Dann las ich mich durch die alten Testzeitschriften, um ein Gefühl dafür dieses Spiel zu bekommen. Und kann hier zum Beispiel einen gewissen Justin Stolzenberg zitieren aus der PC Games 2 2005. Er gab, wie übrigens viele andere Kollegen der damaligen Zeit auch, diesem Spiel eine 88, also was auch immer man mit dieser Zahl will. Und er schreibt Folgendes in seinem Fazitkasten von damals. Zum Anweisen gut. Thriller-Story und freie Handlung laden zum wiederholten Durchspielen ein. Und dann schreibt er noch, das neue Vampire ist alles andere als fehlerfrei. Technische Probleme, kleinere Übersetzungsfehler, elendig lange Ladezeiten und die unsaubere Kollisionsabfrage stören den Spielfluss. Trotzdem ist Bloodlines mein neuer Rollenspielfavorit. Nicht mal Gothic 2 konnte mich dermaßen in die Spielwelt hineinziehen. Die ergreifende Story um Intrigen, Macht und Gewalt in einer korrumpierten Gesellschaft von Untoten spricht mich eher an als eine Fantasy-Welt von Drachen und Rittern. Dank vielfältiger Clans und weitreichender Entscheidungsfreiheit lohnt sogar mehrfaches Durchspielen. Zitat Ende. Und das hat mich überrascht, weil ich dachte, wie passt das denn zusammen? Ein Spiel, das über 30 Stunden lang zu sein scheint, mehrfach durchspielen? Hatte man damals mehr Zeit als heute? Aber jetzt sagst du ja, und darauf stürze ich mich jetzt einfach mal und vertraue darauf, es ist dann doch nicht so lang, wie man meinen sollte.
nicht zwangsläufig. Es ist halt im weitesten Sinne, kann man jetzt drüber streiten, aber ich würde behaupten, es ist ein Open-World-Spiel im weitesten Sinne, weil man relativ schnell in die meisten oder alle Bereiche der Stadt rein kann und auch relativ schnell eigentlich in mehr oder weniger beliebiger Reihenfolge Hauptquests und Nebenquests mischen kann. Deswegen würde ich behaupten, es ist ein Open-World-Spiel. Und deswegen hat man natürlich auch eine super große Range, wie lange das Spiel laufen kann. Wie gesagt, ich habe gesehen, weil ich auch mein Interesse halber schauen wollte und weil ich öfter mal natürlich auch in der Vergangenheit Gameplay davon runtergeladen habe. Ich weiß, es gibt diesen einen Walkthrough, der irgendwie 12, 13 Stunden lang ist auf YouTube. Und das ist schon, es ist sportlich. Ich glaube, da wurde nicht viel Nebenkram gemacht. Und ich weiß, dass du langsam spielst. Ich weiß, dass ich langsam spiele. Das heißt, ich bin gespannt, wie lange du am Ende brauchen wirst. Aber wenn du, ich sag mal, du hast eine Möglichkeit, wenn du eher Interesse hast, es mehrmals zu spielen, kannst du es auch im ersten Durchgang relativ schnell erstmal zu Ende bringen und dann sagen, ich spiele lieber erstmal noch ein zweites Mal, ehe ich mich jetzt hier zu sehr verrenne. Mhm.
Verrennen ist nochmal ein gutes Stichwort für im Grunde die letzte Frage. Also mich interessieren noch zwei Dinge. Eine davon werde ich dich jetzt noch fragen und das andere hebe ich mir aber für unsere Hauptbesprechung auf, nämlich diese andere Frage, die ich mir aufhebe und damit werde ich wahrscheinlich unsere Hauptbesprechung dann starten, ist die Frage, warum findest du das eigentlich so toll, das Spiel? Ich glaube, das führt uns dann schön in diese Besprechung rein und könnte jetzt schon zu viel vorwegnehmen. Deswegen, das hebe ich mal auf. Du hast es vorhin ja schon angerissen, so ein bisschen mit dem Setting und dem Humor und so. Aber ich glaube, da kann man noch tiefer reingehen. Aber die andere Frage, die ich mir jetzt tatsächlich noch vorknopfen würde, traditionell mittlerweile, wie es in diesem Format so üblich ist, welchen Ratschlag du mir mitgeben würdest, um mir ein möglichst, ich sag mal, intensives Spielerlebnis zu bescheren. Nicht im Sinne von, das rettet dich vor großen katastrophalen Momenten, weil denen stelle ich mich auch gerne. Also einfach nur, wo du sagst, so, es wäre gut, wenn er das vorher weiß.
Gut, das ist, da haben wir zum einen die eine Sache, die du gesagt hast, du willst es nicht wissen. Ja. Mit dem Clan, den du vielleicht lieber beim ersten Mal nicht spielen solltest. Du solltest ihn aber auf jeden Fall spielen. Das ist halt, das ist problematisch. Du solltest ihn auf jeden Fall, spätestens beim zweiten Durchlauf, solltest du ihn gespielt haben, weil das sehr integral ist, um die Faszination zu verstehen. Aber gut, du wolltest es nicht wissen. Das heißt, das klammern wir aus. Ich kann dir aber für den Anfang auf jeden Fall mitgeben, was ich sehr, sehr schön finde, was ich immer sehr mag. Sie haben tatsächlich am Anfang einen Quiz, was dir ermöglicht, dass sie dir deinen Charakter bauen. Und das macht sehr viel Spaß, weil es ein sehr spaßiges Quiz ist mit sehr unerwarteten Fragen. Und ich würde dir schon empfehlen, dass du das einmal machst, das Quiz, und guckst, was dabei rauskommt. Aber dass du dann auf jeden Fall nochmal neu startest und schon nochmal in den Charaktererstellungsmodus reingehst, weil du solltest dir auf jeden Fall die ganzen Clans auch einmal optisch angucken und einmal die Beschreibungen durchlesen. Weil das war für mich damals so echt die Einstiegsdroge, dieser Charakter-Creation-Screen, in dem man sich die Clans anschauen kann. Und wenn du dann irgendwie zufrieden bist mit dem Clan, der dir im Quiz vorgeschlagen wurde, dann nimm den gern, aber schau dir auf jeden Fall alle einmal an.
Ich habe mir das aufgeschrieben. Sehr gut. Auch da bin ich gespannt. Also das hatte ich jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr, auch weil dieses Format jetzt mal einige Zeit lang nicht erschienen ist. Ich hatte zuletzt noch Super Mario World gespielt. Das ergab sich so aus der Hüfte. Aber jetzt, ich spüre wieder so ein Kribbeln. Ich glaube, das könnte mir richtig gut gefallen, dieses Spiel. Bisher sieht alles vielversprechend aus. Ich bin ganz dolle gespannt. Ich bin wirklich gespannt.
Ich auch. Und ich kann dir noch eine Sache sagen. Es gibt eine legendäre, eigentlich zwei, aber sagen wir mal eine legendäre Quest in diesem Spiel, die du auf jeden Fall erleben musst. Und du wirst sie auf jeden Fall erleben, weil ich glaube, man kommt da direkt am Anfang, oder ich weiß, man kommt direkt am Anfang durch die Hauptstory dahin. Da wirst du zu einem Hotel geschickt, nur dass du weißt, wovon ich rede, wenn es kommt. Da wirst du zu einem Hotel geschickt und ich sage nur, es kann sich lohnen, diese Quest zu spielen, wenn du wirklich komplett in der Stimmung bist. Ne? Also wenn du weißt, es wird in den nächsten 2 Stunden niemand bei dir klingeln, du bist auf jeden Fall allein, kannst vielleicht das Licht ein bisschen dimmen, lass dich drauf ein.
Ich schreibe auf, Hotel-Quest nur mit passender Stimmung spielen, in Klammern alleine. Sehr gut. Och, aufregend. Okay, das ist notiert. Ich habe es mir ausformuliert. Ich werde mich jetzt zurückziehen, dieses Spiel durchspielen, mindestens einmal, und gucken, was passiert. Und dann treffen wir uns hier wieder und sprechen über all die Abenteuer, die so aufgetreten sind, die mir passiert sind, an die du dich vielleicht noch erinnern kannst, die du ganz besonders im Blick behalten hast und natürlich mit der Antwort auf die Frage, warum du dieses Spiel bis heute so hochhältst. Ist das ein Plan? Ich finde, es ist ein Plan.
Das ist ein fantastischer Plan. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, wie du es findest.
Ich bin fast versucht, mir für die Aufnahme der Hauptfolge diesen viktorianischen Spitzenkragen zu kaufen. Aber die Drähte, das schreckt mich alles wahnsinnig ab.
Die Drähte, naja. Und dein Auge ist doch schon kaputt. Wenn jetzt noch die Achseln,
oh Gott, das Gerstenkorn. Ich muss mich hinlegen, ich muss mich wieder erholen.
Ja, mach das.
Also, ich danke dir herzlich jetzt schon mal für dieses Vorgeplänkel und natürlich auch, dass du diese Reise mit mir begehen wirst. Ich hoffe, du hast starke Nerven. Ich befürchte, du wirst sie brauchen. Das ist so ein Gefühl.
Ich versuche vorher durchzuatmen. Nichts kann mich wieder so auf die Palme bringen wie Bloodlines 2.
Okay, das klingt doch einigermaßen gut. Euch da draußen natürlich auch, liebe Leute, vielen Dank fürs Anhören, fürs Unterstützen und alles Weitere. Wir hören uns ganz bald wieder mit meinen Abenteuern in Vampire, The Masquerade, Bloodlines. Klammer auf, Frau Kate Beckinsall, bitte nicht verklagen, weil wir diesen Namen kurz benutzt haben. Es war ein Gag, es war ein Spaß. In Wahrheit bin ich Dom Schott. Tschüss, Klammer zu.
Ciao.